In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am Donnerstag, 20. Oktober 2022 durch Konrad. Zu den Themen: L123 Ausbau zwischen Staufen und Grunern hinterfragen. Handwerkerinnen eine Fotoausstellung. S21 lädt zur Sabotage ein. Baumfest, welchen Blick? Und das ist eine Ankündigung für Allee statt Straße, sprich am Samstag, 22. Oktober zwischen 14 und 17 Uhr soll auf dem Schulweg auf dem offenen Feld zwischen Staufen und Grunern eine kleine Fete stattfinden. Und ich bin jetzt hier verbunden mit dem Axel von der Initiative Offene Landschaften. Servus erstmal.
Ja, guten Tag.
Das heißt, es geht wohl wieder um die Umfahrungsstraße, die gebaut oder eben auch nicht gebaut wird. Höchstwahrscheinlich wird sie gebaut, aber ihr wehrt euch noch ganz, ganz kräftig dagegen. Was habt denn ihr gegen diese Umfahrungsstraße, die zwischen Staufen und Grunern in Verlängerung des ersten Bauabschnittes geplant ist?
Ja, der erste Bauabschnitt ist ja bereits gebaut und der hat auch eine gewisse Entlastung gebracht. Vor allen Dingen in Verbindung mit Tempo 30 auf der Durchgangsstraße zwischen Staufen und Münstertal, sagen wir mal. Und wir meinen jetzt, dass man sehr gut auf den zweiten Teil verzichten kann, denn es gibt dort sehr viele, die Straße ist nicht mehr unbedingt notwendig und wir haben eine Entlastung bereits bekommen und die Nachteile dieses jetzt geplanten Straßenbaus, Umfahrung zweiter Teil, sind derart gravierend, dass das eigentlich nicht zu verantworten ist, die noch zu bauen. Deswegen kämpfen wir weiterhin gegen dieses Projekt und wollen dann auch unser neues Fest, Baumfest, in diesem Zusammenhang veranstalten am Samstag.
Noch liegt die Straße nicht, das heißt der zweite Teil zumindest liegt nicht. Es wird allerdings schon ein Radweg gebaut, der, naja, eine Unterführung ist und praktisch die Staufen und Grunern an einer einzigen Stelle noch per Rad anschließen wird. Was habt ihr denn bisher unternommen gegen die Straße?
Ja, wir haben also vor allen Dingen seit Anfang diesen Jahres und auch zum Teil schon letztes Jahr im Mai haben wir begonnen, Unterschriften zu sammeln gegen diesen zweiten Teil mit vielen Argumenten. Und wir haben inzwischen 6 Briefe geschrieben an die Verantwortlichen, am Bürgermeister, Ex-Bürgermeister, Regierungspräsidentin Schäfer in Freiburg, dann den Verkehrsminister Herrmann in Stuttgart, schließlich auch noch den Finanzminister Bajaz wegen der Finanzierung. Und jetzt ist auch noch ein weiterer offener Brief in Arbeit. Und es gab verschiedene Aktionstage, wo wir darauf hingewiesen haben vor Ort, was mit dieser offenen und schönen Landschaft, die jeder gern hat, auch die Touristen kommen ihretwegen wirklich hier lang. Und dann haben wir Infostände gemacht natürlich. Und das allerletzte, was wir gemacht haben, war eine Kunstaktion, die uns eigentlich am meisten Aufmerksamkeit beschert hat, natürlich negative Aufmerksamkeit. Denn das war eine Kunstaktion unter Anleitung eines Künstlers, haben wir aus Ärmelmaterial, der grau angestrichen wurde, ein Kunstwerk errichtet, genau auf der Trasse, die dort geplant ist, und haben da hingewiesen auf die Verhässlichung und Zerstörung der Landschaft, indem 50 Quadratmeter Kunstwerk für dann 10.000 Quadratmeter versiegelte Straßenfläche stehen.
Das war von der Stadt Staufen als Müllhaufen, als Müllhalde bezeichnet worden, oder?
Das ist richtig, ja genau. Also der Bürgermeister hat sich da weit aus dem Fenster gelehnt und sich quasi als Sachverständiger in Sachen Kunst aufgeworfen und das haben wir zurückgewiesen. Und natürlich ist es ein Kunstwerk, was zunächst mal die Gemüter negativ beeinflusst. Jeder findet das hässlich und das ist ja auch der Zweck des ganzen Kunstwerks. Und viele leisten diese Übertragung nicht, dass sie sich vorstellen, wie dann später genau diese Versiegelung der Landschaft aussehen wird, die im Grunde sich keiner richtig vorstellt. Und was du auch noch ansprachst, war ja die Trennung zwischen Staufen und Grunern, also zwischen dem Teilorten und dem Hauptort, sage ich mal. Und das ist natürlich etwas, was den Leuten oft überhaupt nicht klar ist, dass wir vorher, wir haben jetzt 4 Wander- bzw. Schulwege, die so schöne Namen haben wie Wiewegle oder der Bettlerpfad natürlich sehr bekannt und Jakobsweg. Und diese Wege werden alle dicht gemacht. Und dann gibt es eben, wie du schon erwähntest, nur diese eine Unterführung, wo sich dann der ganze Verkehr außer den Autos und Autofahrern reindrängt und durchzwängt und entsprechend natürlich mit der Gefahr von Überflutung bei Starkregen und so weiter. Also das ist sehr haarsträubend, was da auf uns zukäme, wenn wir uns nicht dagegen wehren und wir bleiben dran und wollen eben einfach darauf hinweisen, dass das nicht geht. Auch mit unserem neuen Aktionstag am Samstag.
Neuer Aktionstag ist gut. Ihr habt ja die alte Aktion gemacht mit diesem Kunst ist grau, beziehungsweise diesem Müllhaufen. Das sind ja 2 Aspekte, ganz einfach. Und die Leute haben, wenn ich es richtig gehört habe, aus deinen Worten heraus darauf ausgesprochen, größtenteils negativ reagiert. Wie geht er mit dieser Kritik um?
Ja, also es ist im Grunde genommen vom Künstler und von uns beabsichtigt, dass die Leute sehen, dass dort etwas Hässliches ist. Also kein Mensch bestreitet, dass das hässlich aussieht. Das ist genau der Zweck der Veranstaltung. Und interessanterweise haben wir dadurch eine besonders große Aufmerksamkeit erhalten. Und das betrifft uns in keiner Weise negativ, weil wir eben sagen, das ist gerade der Sinn dieses Kunstwerks. Jetzt kommt natürlich diese neue Aktion. Wir haben uns jetzt überlegt, wir müssen jetzt tatsächlich auch nochmal etwas Positives zeigen. Und das ist jetzt unsere Idee, dieses Baumfest Bällchenblick genau an der Stelle zu machen, wo das Kunstwerk auch steht. Und dann zu sagen, wir wollen eine Vision schaffen, etwas, was noch nicht da ist, was aber da sein könnte. Und wir zeigen zumindest in Ansätzen diese neue Vision Allee statt Straße.
Das heißt, jetzt am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr zwischen Staufen und Grunern deutlich zu sehen auf dem Feld gibt es eine Aktion Allee statt Straße, Baumfest Bällchenblick mit ganz konservativ Kaffee und Kuchen, Drachen und natürlich auch Gesprächen rund um den Straßenbau beziehungsweise was das Ganze soll. Und vor allen Dingen, es werden Bäume gepflanzt.
Ja, ganz genau. Ne? Wobei man muss diesen Begriff Pflanzen noch etwas differenzieren. Wir pflanzen nicht direkt, sondern wir setzen die Bäume.
Das war Axel Strutz von der Initiative Offene Landschaften Staufen. Merci.
Die Wanderausstellung Handwerkerinnen ist im Gewerbegebiet in Freiburg-Hochdorf eröffnet worden. Die Fotografin Sina Graziani-Leppert hat 7 Handwerkerinnen in ihrem Berufsalltag begleitet und porträtiert. Das Ergebnis ihrer Arbeit wird sie nun an verschiedenen Stationen präsentieren. Erster Halt war die Firma Koch. Graziani-Leppert hat die Frauen reportageartig in ihren Werkstätten fotografiert und außerdem mit ihnen über ihr Selbstverständnis als Handwerkerinnen gesprochen. In Textform machen diese kurzen Selbsterzählungen, die bei den Gesprächen entstanden sind, neben den Fotografien die Ausstellung aus. Graziani-Leppert ist selbst gelernte Schreinerin. Über ihren Werdegang erzählt sie:
Ich habe ja selber mal eine Ausbildung zur Schreinerin gemacht. Seitdem her viel Faszination fürs Handwerk eigentlich schon von klein auf, weil meine Familie auch voll die Handwerkerfamilie ist. War unglaublich jung, als ich die Schreinerlehre gemacht habe. Das war direkt nach der Realschule mit 16, 17 so. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und noch ein Jahr gearbeitet. Und dann wollte ich reisen gehen, das wollte ich schon immer. Und während der Reise, also ich habe immer schon fotografiert, auch als Jugendliche schon. Und während der Reise habe ich auch wahnsinnig viel fotografiert. Und dann habe ich gemerkt, dass ich total gerne das auch mal probieren würde. Also nach der Schule war mir, also es war für mich undenkbar, dass ich mit Fotografie Geld verdienen könnte. Wie nach der Reise war ich viel mutiger und habe dann einfach gesagt, ich probiere das mal. Und dann habe ich mich für eine Ausbildung beworben und habe nochmal eine Ausbildung gemacht.
Graziani Leppertz Bilder zeigen die porträtierten Handwerkerinnen in ihrem beruflichen Alltag, mitten im Machen, mitten in der Bewegung. Das ist kein Zufall. Sie sagt dazu,
also mir war auf jeden Fall ganz arg wichtig, dass ich keine Bewegungen vorgebe, also dass die Frauen sich echt frei bewegen und einfach ihrer Arbeit nachgehen und ich das in der Reportage festhalten kann. Deswegen ist es auch ganz oft aus der Bewegung heraus und ich wollte auch eben die Bewegung so festhalten, weil sie sich ja die ganze Zeit bewegen.
Dabei verlässt sich die Fotografin ganz auf das natürliche Licht in den Werkstätten und spielt mit der Tiefenschärfe und mit der Farbe. Einige Bilder sind schwarz-weiß, andere bunt. Sina Graziani Leppert sagt über ihr künstlerisches Konzept.
Schwarz-Weiß, finde ich, gibt dem Ganzen manchmal noch mehr Tiefe. Der Fokus ist dann nicht noch auf den Farben, es ist so minimalisiert. Es wirkt einfach total toll. Aber nicht alle Bilder, finde ich, nur manche. Genau, deswegen habe ich nicht alle in Schwarz-Weiß gemacht. Ich mag auch die Mischung, so die Abwechslung mit der Tiefenschärfe. Also die Bilder sind meistens mit einer sehr offenen Blende fotografiert, weil ich tatsächlich auch einfach wenig Licht hatte. Also ganz technisch lag das daran. Und ich wollte auch kein externes Licht dazugeben. Also ich wollte das Licht in den Werkstätten verwenden, eben um die Realität so nah wie möglich zu haben. Und wenn ich jetzt noch Licht dazu gegeben hätte, dann hätte ich ja auch nochmal den Fokus irgendwo mehr draufgelegt.
Die wichtigsten Anliegen Graziani Lepperts bei ihrem Projekt sind aber inhaltlicher Natur. In ihren Augen erfährt das Handwerk in unserer Gesellschaft nicht die Wertschätzung, die es verdient.
Also mir geht es auch sehr darum, dass das Handwerk an sich irgendwie mehr Wertschätzung bekommt. Durch die Bezahlung, durch die Bedingungen, also für alle, die irgendeinen Handwerksberuf lernen. In meiner Ausstellung möchte ich das auch ein bisschen zeigen. Auch Handwerksberufe total viel Wertschätzung brauchen. Das wird oft in unserer Gesellschaft einfach nicht wertgeschätzt. Genau, das ist mir total wichtig, dass das mehr Wertschätzung bekommt.
Mit ihren Bildern will sie diesen wenig wertschätzenden Blick auf das Handwerk ändern und jungen Menschen eine handwerkliche Karriere näher bringen.
Weil mein Gedanke wirklich war, dass viele Leute sehen und auch viele junge Leute. Die jungen Leute kommen gar nicht auf die Idee, einen Handwerksberuf zu nehmen, weil man immer studieren soll. Den Mädels wird was anderes vorgeschlagen in der Schule und das war mein großer Punkt, den ich wollte, dass viele Leute sehen, dass man einfach inspiriert wird, dass ich sowas auch kann.
Besonders fokussiert sich Graziani Lepperts Blick dabei auf Frauen im Handwerk. Ihrer Beobachtung nach werden Frauen im Handwerk oft auf bestimmte Art und Weise dargestellt.
Mir fällt immer wieder auf, dass Frauen irgendwie oft seltsam, finde ich, in Handwerken dargestellt werden. Entweder gar nicht oder oft seltsam. Ich finde, es ändert sich gerade und wird immer besser. Und dazu wollte ich einfach ein bisschen beitragen, dass Frauen natürlicher im Handwerk dargestellt werden, so wie es wirklich ist und nicht irgendein gekünsteltes Bild, das irgendwie gar nicht der Realität entspricht. Ich finde, oft werden sie zu extrem stark dargestellt. Ich finde, allgemein wird das Handwerk oft entweder total romantisch dargestellt oder so, wir sind stark, wir können das so übertrieben irgendwie. Aber das hat, finde ich, ganz oft gar nicht so viel mit Stärke zu tun, sondern irgendwie auch viel mit dem Kopf und nicht immer nur mit der Kraft. Und was ich auch finde, oft werden Frauen halt sexualisiert dargestellt im Handwerk. So die zwei Sachen, glaube ich. Also dieses übertrieben stark dargestellt und dieses Sexualisierte.
Dem will Graziani Leppert mit ihren Porträts etwas entgegensetzen. Ihren eigenen Hintergrund als gelernte Schreinerin schätzt sie dabei so ein.
Auf jeden Fall ist es schon mal viel einfacher, auf die Frauen zuzugehen. Wenn man selber erzählt, ich habe einen ähnlichen Weg eingeschlagen, ich glaube, dann hat man schon mal viel mehr Vertrauen. Und ich glaube, dass das Vertrauen zum Fotografieren, gerade für Porträts oder so Reportageporträts, ist mega wichtig, dass die Frauen einem vertrauen oder die Person, die man abbilden möchte. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Und dann einfach so den Blick für handwerkliche Arbeit.
Was Graziani Leppert anstelle von verzerrten Darstellungen zeigen will, sind Frauen, für die ihre handwerkliche Karriere erfüllend ist. Dabei hält sie das Narrativ, dass Frauen in Berufsfeldern mit überwiegend männlicher Belegschaft genauso gut wie die Männer arbeiten könnten, für problematisch. Sie sagt dazu:
Es sollte gar nicht das Ding sein, die können das auch, die Frauen, sondern jeder kann das, wenn er Lust dazu hat und wenn er da Interesse dran zeigt, dann kann man das lernen. Und es ist eigentlich voll egal, wo du herkommst, was für ein Geschlecht du hast. Wenn du Bock darauf hast, dann mach das. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt in meiner Ausstellung, dass ich das einfach so natürlich wie möglich zeigen will, einfach als normal, dass so unterbewusst irgendwie normalisiert wird.
Die Ausstellung hat so eine ganz klare politische Dimension. Im Umgang damit wollte Graziani Leppert jedoch vorsichtig sein. Sie sagt zu dem politischen Anspruch ihres Projekts:
Ja, es ist total politisch, auf jeden Fall. Aber ich wollte nicht so extrem politisch darstellen. Ich habe versucht, viel Freiraum zu lassen für viele, viele verschiedene Meinungen, gerade auch von den Frauen. Ich wollte es nicht so komplex darstellen, sondern eher simpel darstellen. Und ich finde, manchmal macht das ganze Politische, macht ein Thema viel, viel zu komplex. Und dann gehen viele schon von vornherein eher weg davon. Natürlich sage ich, ich finde es wichtig, dass Frauen alle Berufe machen können, die sie wollen. Das ist natürlich mega politisch.
Schließlich lohnt sich noch ein Blick auf das Verhältnis zwischen der Fotografin und ihrem Projekt und der Firma Koch, in deren Räumlichkeiten die Ausstellung eröffnet wurde und die Graziani Leppert auch finanziell unterstützt hat. Graziani Leppert sagt über ihre Zusammenarbeit mit Koch:
Ich wollte einfach, dass es viele Leute sehen. Und die haben mir halt ein großes, großes Netzwerk gegeben, um Frauen zu finden. Die haben mich finanziell einfach unterstützt. Das hat auch mega gut geklappt und es hat halt einfach auch gepasst, finde ich so, weil die ja auch mit Handwerkern arbeiten. Ja, natürlich ist es auch ein bisschen Marketing, aber das war mir dann in dem Sinn, war mir wichtiger, dass es einfach viele Leute sehen können.
Juan Pablo Graziani, Marketingleiter von Koch und Ehemann von Sina Graziani Leppert, sagt zu der Zusammenarbeit:
Das passt perfekt zu uns, weil unsere wichtige Kundengruppe sind Handwerker und wir haben gute Kontakte in der Region. Das Thema Gleichberechtigung ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Wir wissen, dass das Handwerk oft als traditionell Geschäft gesehen wird. Wir wissen, dass es nicht so ist. Wir wissen, dass es gibt schon Frauen. Wir wissen auch, dass sie Minderheit sind, also das ist nicht Normalität. Unsere zwei Wünsche sozusagen, das ist natürlich Geld zu verdienen oder ein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Mit diesem Wunsch, was in unserer Gesellschaft, unsere lokale Gesellschaft beizutragen.
So bietet die Firma Koch Sina Graziani Leppert also Räumlichkeiten, ein Netzwerk und finanzielle Unterstützung. Und die Fotografin und ihre Ausstellung bieten der Firma Koch Marketingmöglichkeiten. Es stellt sich die Frage, was Firmen wie Koch tatsächlich dazu bewegt, solche Projekte zu unterstützen. Ist es das ehrliche Anliegen, Vielfalt zu fördern und das Handwerk langfristig zu einem offeneren Raum für verschiedene Menschen zu machen? Oder liegt in Zeiten des Fachkräftemangels das Hauptinteresse vielmehr in der Akquirierung neuer MitarbeiterInnen oder in Zeiten einer sensibilisierteren Öffentlichkeit in der Möglichkeit, das eigene Image aufzupolieren? Wie vereinbart die Interessen von Unternehmen, ein möglichst gutes Geschäft zu machen, mit dem Anspruch, diskriminierende Herrschaftsstrukturen abzubauen, wirklich ist, bleibt offen und berührt letztlich die grundlegende Frage nach der Möglichkeit dieses Abbaus diskriminierender Herrschaftsstrukturen im kapitalistischen System. Sina Graziani Leppert bekommt jedenfalls viel positives Feedback für ihre Ausstellung. Das Thema scheint einen Nerv getroffen zu haben, befinden sowohl sie als auch Juan Pablo Graziani von Koch.
Es ist natürlich schön zu sehen, dass es nicht ein Thema, das uns interessiert, sondern allgemein die Gesellschaft hat so eine positive Intuition rund um das Thema. Leute wollen mehr wissen, die kommen hier, die schauen das Bild.
Ist natürlich ein total aktuelles Thema, ne? Also viele reden da gerade drüber. Feedback war super. Für die Bilder war gutes Feedback. Die Frauen, also die Handwerkerinnen selber als an der Ausstellung, als die kamen, waren die auch alle total begeistert. Und das hat mich mega gefreut, dass sie sich selber gut repräsentiert gefühlt haben. Das fand ich super.
Die Ausstellung Handwerkerinnen ist nun jedenfalls auf dem Weg zu ihrer nächsten Station, der Firma Hug in Waldshut-Tingen. Sina Graziani Leppert ist außerdem im Gespräch mit verschiedenen weiteren Ausstellungsorten in Freiburg, sodass die Ausstellung vielleicht bald hierher zurückkehrt.
Stuttgart 21 und hier provozierte Risiken. Im Grunde genommen haben wir schon länger darüber geredet, dass die Stuttgart 21 Infrastruktur aus den verschiedensten Gründen einfach riskant ist. Zwar ist da noch nichts Größeres passiert, aber viele kleinere Geschichten. Ich denke nur an die Gipskreutner-Geschichten bzw. Wassereinbrüche etc. 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 Ich bin jetzt verbunden mit Dieter Reicheter von den Stuttgart 21-Kritikern. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Morgen und vielen Dank für Ihren Anruf.
Es geht hier nichts anderes als um die Risiken, die ein unterirdischer Bahnhof hat und vor allen Dingen, was passiert eigentlich, wenn auf sowas ein kleiner Anschlag verübt wird. Das ist ja jetzt hier in der heutigen Zeit nicht mal so aus der Luft gegriffen, das heißt Ziel für Terroristen. Und da haben wir eigentlich schon häufiger darüber berichtet, es geht um Feuer, es geht um Fluchtwege, es geht um alles Mögliche. Um was geht's denn jetzt nochmal ganz genau?
Ja, zunächst muss ich ergänzen, es geht nicht nur um diesen geplanten unterirdischen Tiefbahnhof, sondern auch um diese Tunnelröhren. Das sind ja fast 60 Kilometer. Und wenn in einer Tunnelröhre, um jetzt gleich zum Thema zu kommen, ein Anschlag geschehen würde, dann gäbe es sicherlich keinerlei Rettung für die Menschen, die da in einem Zug in dieser Tunnelröhre unterwegs sind. Die andere Seite, was Sie jetzt angesprochen hatten, der Tiefbahnhof, das ist einfach so, dass das eine ideale Möglichkeit wäre, für Terroristen oder Spinner, was auch immer, hier Anschläge zu verüben. Ich habe, um es offen zu sagen, auch ein gewisses Problem, jetzt da das darzulegen, was da alles passieren könnte, weil man sich's gar nicht vorstellen möchte. Ich komme da auch gleich darauf, dass wir schon vor jetzt gut 4 Jahren unseren Innenminister Thomas Strobel genau deswegen angeschrieben hatten und wirklich detailliert aufgeführt hatten, was da passieren kann, wo die Risiken liegen. Wir haben uns dabei auf die Bahn berufen, denn wir haben ja nichts aus der Luft gegriffen, sondern die Bahn hat also auf gut 20 Seiten im Schriftsatz bei unserem Prozess beim Verwaltungsgerichtshof genau dargelegt, warum hier ein spezielles Risiko bei Stuttgart 21 ist, nämlich dass die Polizei, das Bundeskriminalamt hier Erkenntnisse hat über die Gefahr von Anschlägen. Wie gesagt, wir haben das dem Innenminister schriftlich zugänglich gemacht und um einen Gesprächstermin gebeten und er hat nicht mal selbst geantwortet. Er ging auch auf die Argumente gar nicht ein. Er hat den Landespolizeipräsidenten antworten lassen, dass alles in Ordnung sei und die Polizei sich darum kümmert, dass nichts passiert. Aber so geht's natürlich überhaupt gar nicht. Also man muss sich einfach vorstellen, so ein Bahnhof, da sind ja Zehntausende von Menschen drin, wenn ich jetzt wieder zum Bahnhof komme. Und im Katastrophenfall, im Brandfall ist vorgesehen, wenn ein Zug, also ein Brandgerät in einer Tunnelröhre, dass der in diesen Bahnhof hineinfährt und da gelöscht werden soll. Die Bahn stellt sich das so vor, wenn der Zug unterwegs in der Röhre in Brand gerät, dass der weiterfährt bis zum Bahnhof. Da kommt natürlich schon das erste Problem, wenn der Zug technisch nicht mehr in der Lage ist, weiterzufahren. Oder wenn hier der Weg versperrt ist, wenn der Zug entgleist ist, wenn ein Hindernis da ist, kann der gar nicht weiterfahren. Dann sind wir beim Thema, das wir schon mal besprochen hatten, der Evakuierung aus einer Tunnelröhre, die dann gar nicht geht. Da breiten sich ja tödliche Gase aus. Wir haben jetzt da neue Erkenntnisse, dass innerhalb von 7 Minuten die Röhre gefüllt ist mit diesen tödlichen Gasen. Also keine Chance, dass da die Menschen lebend rauskommen. Ich springe jetzt immer ganz gern hin und her zwischen Tunnel und Tiefbahnhof, weil wir jetzt auch da ganz neue Erkenntnisse haben. Wir haben eine Fachgruppe, die Ingenieure 22, die sich jetzt mal darum bemüht haben, Zahlen zu bekommen für die Züge, die künftig da fahren sollen im Tiefbahnhof. Bekanntlich reicht ja die Kapazität dort nicht aus mit 8 Bahnsteigen. Jetzt kam man auf die Idee, die Bahnsteige doppelt zu belegen, das heißt also mit 2 Zügen. Nach der alten Rechnung, die immer benutzt wird, passen 1757 Menschen höchstens in einen Zug. Jetzt hat sich aber auch herausgestellt, dass der neue Zugtyp, der jetzt bestellt wurde für die späteren Fahrten, dass da wesentlich mehr, also etwa 2.500 Menschen drin sein können. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass 2 Züge hintereinander am Bahnsteig stehen, müssen Sie ja die Zahl verdoppeln. Dann sind wir irgendwo bei fast 5.000 Menschen. Und angesetzt wurde aber nur ein Zug mit diesen 1757 Menschen. Und da sieht man schon, dass die ganzen Planungen ins Leere gehen. Und wir sind fassungslos, dass die Verantwortlichen das überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Ich hatte es ja schon berichtet, dass der Innenminister nicht mit uns sprechen will. Er ist der oberste Katastrophenschützer und er schickt ja die Leute, die hier retten müssen und bergen müssen, so heißt es ja immer bei den Feuerwehren, die schickt er in den Tiefbahnhof, in die Tunnel, wohlwissend, dass die selbst gefährdet sind und nichts mehr retten können. Ihn kümmert das offenbar nicht und genauso sieht's auch aus mit den Verantwortlichen der Bahn, mit denen wir versucht haben, ins Gespräch zu kommen, mit der neuen Regierungspräsidenten, mit dem Stuttgarter Oberbürgermeister Nopper, mit seinem Branddirektor Dr. Belge, der ja direkt die Befehlsgewalt, sage ich jetzt fast militärisch, hat über seine Feuerwehrleute. Die alle werden da irgendwie verbraten, um es mal etwas landläufig pauschal zu sagen. Und deshalb wollen wir einfach jetzt aus Anlass dieser Anschläge, die sich ja jetzt ereignet haben, auf Bahneinrichtungen das Problem mal auch in die Öffentlichkeit bringen, wenn schon die Verantwortlichen darauf nicht eingehen. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich das heute auch darlegen darf.
Ich glaube, dazu braucht man nichts groß zu sagen. Das ist nicht so schnell zu machen, beziehungsweise das sind keine schnellen Antworten möglich. Das muss einfach angestoßen werden und das hat man einfach auch zu berücksichtigen. Und zwar auf jeden Fall langfristig und kurzfristig natürlich auch da schleunigst mal durchzustarten hierzu. Sie starten ja auch heute Abend irgendwo anders hin, nämlich zur Musik.
Ja, ich bin großer Fan von Pop- und Rockmusik und heute Abend werde ich das Konzert von Placebo in Leipzig besuchen, weil ich ja grundsätzlich, wenn es irgend geht, immer mit der Bahn fahre, trotz meiner schlechten Erfahrungen, muss ich schon heute Vormittag starten mit dem Zug dann nach Leipzig. Ich fahre dann heute Nacht gleich zurück, das geht leider nicht anders. Wir haben morgen einen großen Tag, nämlich das 100-jährige Jubiläum zum Bestehen des Stuttgarter Hauptbahnhofs wird morgen eingeläutet mit einem Festabend um 18 Uhr im Rathaus in Stuttgart mit Vorträgen, Filmen, alles Mögliche. Da muss ich dabei sein, weil ich auch ins Festkomitee gehöre. Und am Wochenende, das möchte ich auch gerne noch loswerden, am Wochenende werden wir Fahrten mit historischen Zügen veranstalten. Also die älteste Lokomotive, die da fährt, die ist 100 Jahre alt. Das geht dann vom Stuttgarter Hauptbahnhof los ins Umland. Der Fahrplan, ja, kann im Internet nachgeschaut werden oder man kommt einfach vor Ort. Man kann die Fahrkarten auch im Zug lösen. Beteiligt an unserem Festwochenende sind auch die Miniaturwelten in Stuttgart gegenüber dem Hauptbahnhof. Da ist ein Modell der Stadt samt den Gleisanlagen dem Hauptbahnhof, wie er mal war, von einem Freizeitbastler in jahrzehntelanger Arbeit hergestellt. Das ist allein schon ein Besuch wert. Ja, und deshalb freue ich mich nicht nur auf das Konzert, sondern auch auf den Festabend morgen und auf das Wochenende.
Das klingt ja ganz schön. Von wem ging denn dieses Fest aus?
Das geht von einem Festkomitee aus, von, ja, wir sagen von eisenbahnbegeisterten Bürgerinnen und Bürgern. Da sind natürlich auch Leute jetzt drin, die gegen Stuttgart 21 sind, aber man muss das schon trennen. Hier geht's um die technische Leistung, die damals vor 100 Jahren vollbracht wurde. Als ganz kleines Beispiel, der Bahnhof war ja davor in der Bollstraße in Stuttgart, ein paar hundert Meter weg. Man hat nachts um 2 Uhr den Bahnbetrieb im alten Bahnhof Bollstraße eingestellt und morgens um 4.15 Uhr fuhr der erste Zug aus dem neuen Bahnhof raus. Das sieht man schon, wie toll die Organisation war und die Ingenieurleistung natürlich auch. Und das kann man durchaus als leuchtendes Beispiel für jetzt, für die Gegenwart und die Zukunft sehen.
So zumindest Dieter Reicher da hier von den Stuttgart 21 Kritikern. Zumindest es gibt ja die alten Probleme bei Stuttgart 21. Es gibt ein neues Gefahrenbewusstsein für terroristische Anschläge, für einen unterirdischen Bahnhof bzw. Bahnstation, denn Stuttgart 21 ist ja eigentlich von rechts wegen nur eine Bahnstation, wenn sie mal runtergelegt ist. Und natürlich am Donnerstag auch was zu feiern, das heißt 100 Jahre Stuttgarter Bahnhof. Ich danke zumindest mal für dieses Gespräch. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am Donnerstag, 20. Oktober 2022, durch Konrad.
Wer sitzen?
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.